Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier im Abschied vom Winter, wo es draußen noch mal so schön hell geworden ist. Aber wir sind in der Passionszeit und ich grüße Sie mit dem Wochenspruch zum 5. Sonntag in der Passionszeit und der steht im Matthäusevangelium Kapitel 28, Vers 20. Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Wir lesen Philipper 2, die Verse 5 bis 11. So seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir beten. Herr Jesus Christus, du allmächtiger Herr, du ewiger König, wir kommen zu dir an diesem Morgen und preisen deinen Namen. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns wieder einen Sonntag schenkst, an dem wir miteinander zusammen sein dürfen und dich loben und auf dein Wort hören. Wir wissen uns verbunden mit allen Christen rund um die ganze Welt, die auch heute Gottesdienst feiern. Und wir bitten dich auch für sie um den Segen deines Wortes. Wir kommen zu dir heute aus einer gefüllten Woche. Und wir danken dir für alle Durchhilfe, alle Bewahrung und alle Kraft, mit der du uns bis heute getragen hast. Du siehst auch, was uns Not macht und wo wir versagt haben. Bitte vergib uns unsere Schuld und richte uns neu aus auf dich, auch an diesem Morgen. Führ du doch unsere Herzen zur Ruhe durch dein gutes Wort. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Wer ist der Größte, der Erste, der Beste? Geht es nicht in unserer Welt permanent um diese Frage? Wer sich am besten präsentieren kann, bekommt den attraktiven Job. Wer aus einer angesehenen Familie kommt, wird bevorzugt behandelt. Wer am schnellsten ist, bekommt die Goldmedaille und wird als ganz großer berühmt, auch wenn er nur ein Hundertstel vor dem Zweiten liegt. Wer seine Meinung am lautesten hinausposaunt, der wird gehört. Ist das unter uns Christen eigentlich anders? Wir wollen uns heute in Gedanken einer Weggemeinschaft anschließen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Jesus und seine Jünger sind unterwegs nach Jerusalem. Aber heute ist es anders als sonst. Es liegt etwas in der Luft, das einen bedrängenden dunklen Schatten über alles wirft. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, hatte Jesus gesagt. Und das griff nach ihren Herzen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 10. Kapitel des Markus-Evangeliums. Wir hören zunächst die Verse 32 bis 34. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her, und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Da sehen wir sie wandern, Jesus ganz vorn, dahinter die Jünger. Sie sind bedrückt und haben Angst, sie ahnen, dass Schweres auf sie zukommt. Jesus geht vor ihnen her, entschlossen, den ganzen Weg bis zum Ende zu gehen, den Weg, den der Vater ihm gewiesen hat, bis ans Kreuz zur Rettung der Welt. Dann bleibt Jesus stehen. Er nahm die 12 zu sich, heißt es hier. Er ruft sie nah zu sich und bricht das erschreckende Schweigen. Und dann spricht er von sich als Menschensohn und bezieht sich damit auf Daniel Kapitel 7, Vers 13. Dort ist von dem Kommen des himmlischen Menschensohns die Rede, dem König, dem die ewige Herrschaft gehören wird. Und Jesus verbindet nun seine Selbstbezeichnung als Menschensohn mit dem Weg des Leidens. Sein Weg wird durch die Passion, die Auferstehung zur Himmelfahrt gehen, durch Leiden zur Herrlichkeit. Und so wird letztlich auch der Weg seiner Nachfolger verlaufen. Der Herr weiht hier seine Freunde ein. Er bereitet sie vor auf die vor ihm und vor ihnen liegenden schweren Tage. Er verschweigt das bittere Leiden nicht, das ihn erwartet, der Spott, die Entwürdigung, die Folter, den Schmerz und den Tod. Aber der Herr spricht auch schon vom Ausgang. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen, haben wir gelesen. Und doch, Leiden und Tod sind nicht das Ende, aber es geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Was hätten Sie in diesem Moment gedacht? Welche Gedanken wären Ihnen bei diesen Worten von Jesus durch den Kopf geschossen? Und was machen diese so persönlichen Worte von Jesus, die Offenbarung seines Herzens mit seinen Jüngern? Wir lesen weiter. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Was war das denn für eine Reaktion? Wir kennen den Text wohl alle und trotzdem wundert man sich immer wieder. Jesus ist auf dem schwersten Weg seines Erdenlebens. Er spricht von seinem schweren Leiden, das ihm unmittelbar bevorsteht. Und Johannes und Jakobus denken im selben Augenblick an ihre eigene Zukunft und an ihre Karriere im Himmel. Und das nach mehr als 2 Jahren Jüngerschaftsschule, ganz nah bei Jesus, Tag und Nacht. Wie kann das sein? Doch überheben wir uns nicht über diese Jünger. Sind wir besser? Man kann mit Jesus unterwegs sein und doch innerlich immer wieder fern von ihm. Kennen wir das nicht auch? Wir sind schon lange als Christen unterwegs. Wir kennen Jesu Ordnungen und wie es gehen soll im Leben der Nachfolge hinter ihm her und mit ihm. Und trotzdem können wir immer noch so schrecklich in uns verkrümmt sein. Wir sitzen in der Bibelstunde und ärgern uns über eine Person, die immer als Erste was zu sagen hat und die immer alles noch besser weiß. Oder wir schielen nach dem, was andere haben und denken, dieses Auto, dieses Haus, diese Kleidung, die würde uns auch gut anstehen. Oder wir stellen uns über andere. Wir kritisieren und urteilen, ohne ihre Lage wirklich zu kennen. Oder wir reden von oben herab abfällig über unsere Mitmenschen und merken gar nicht, dass wir uns dabei ganz im Verborgenen selber größer machen wollen. Und so weiter und so fort. Auch wir sind mit Jesus unterwegs und auch oft so beschämend fern von ihm. Von dem, was ihm wichtig ist. Von dem, was ihn freut. Und Jesus, er sieht unsere Zwiespältigkeit und er sieht auch unsere Beschämung. Und er wendet sich nicht von uns ab. Er bleibt an uns dran. Wie geht Jesus hier mit der unverschämten Reaktion seiner beiden Jünger um? Wir wollen, sagen sie, und gib uns. Bedenken wir, Jakobus und Johannes gehörten zusammen mit Petrus zum engsten Kreis der drei Jünger, die Jesus immer wieder besonders nahmen. Zum Beispiel auf den Berg der Verklärung oder bei seinem Gebetskampf im Garten Gethsemane waren die drei ganz nah dabei. Jesus kannte seine Jünger und er wusste auch, was im Moment in ihren Herzen vorging. Wir haben das gelesen, das steht da, sie folgten ihm nach und sie fürchteten sich. Jesus wusste das auch. Dennoch wird diese Wendung des Gesprächs ihn geschmerzt haben. Diese Frage, diese Bitte. Und trotzdem nimmt er die Bitte der beiden ganz ernst. Er lässt sich ernsthaft auf ein Gespräch mit ihnen ein über das, was sie gerade gesagt haben. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Wir können es, sagen die beiden Brüder. Da hält man doch die Luft an. Und staunt über die Reaktion von Jesus. Auch in dieser unbegreiflichen Situation sieht er seine Jünger mit Augen der Liebe. Er sieht, was sie noch nicht verstanden haben. Ihr wisst nicht, um was ihr bittet, sagt er. Aber er sieht auch ihren Glauben. Jakobus und Johannes glauben, dass Jesus, der Herr der Herrlichkeit, in Ewigkeit regieren wird. Sie haben ein unerschütterliches Vertrauen in Jesus und seine Worte. Keine Frage, Jesus ist der ewige himmlische König. Davon sind sie überzeugt. Und die beiden stellen sich jetzt die Rangordnung im Himmel so vor, wie das damals bei den Königen im alten Orient war. Dort gab es Zweite und Dritte, die bei besonderen Gelegenheiten rechts und links neben dem Thron des Königs sitzen durften. Jakobus und Johannes möchten sich darum heute schon im Voraus diese Ehrenplätze von Jesus reservieren lassen. Dieser Wunsch kann auch aus ihrer tiefen Liebe zu Jesus kommen, nicht nur aus Ehrsucht, Ehrgeiz. Sie wollen für ewig nah bei ihm sein, rechts und links von ihm, neben seinem Thron. Der Haken ist nur, nah bei ihm sein, das heißt hier in ihren Augen, näher als alle anderen Jünger. Und warum sollte ihnen das zustehen? Auf jeden Fall sind die beiden trotz aller Anfechtung und aller Angst mit Jesus auf dem Weg geblieben. Sie kehren nicht um und sie laufen nicht weg. Und sie sind bereit zum Leiden mit ihrem Herrn. Auf seine Frage, ob sie seinen Leidenskelch mit ihm trinken können, antworten sie: Ja, wir können es. Welch eine Selbstüberschätzung, denken wir. Jesus aber wehrt selbst diese spontane Äußerung, diese Bereitschaft, ja, wir können, nicht ab. Er weiß, dass sie nicht ermessen können, wie bitter der Leidenskelch und die Taufe in die Tiefe seines Leidens für ihn sein wird. Und er weiß, sie wissen nicht die ganze Tragweite dessen, dass der Weg zur Auferstehung durch Leiden und Tod führt. Einmal aber werden sie es verstehen. Jesus weiß das schon jetzt. Jakobus wird als erster Jünger schon früh den Märtyrertod sterben. Das lesen wir in Apostelgeschichte 12, Vers 2. Und Johannes wird im Gefängnis und in der Verbannung auf der Insel Patmos durch große Leiden gehen. Jesus stimmt den beiden in dieser Sache sogar zu. Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber dann grenzt Jesus ein. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Diese Entscheidung bleibt dem Vater vorbehalten. Jesus selbst ordnet sich völlig dem Vater unter. Auf diesen Weg möchte er seine Jünger und uns mitnehmen. Ich habe in unserem Predigttext drei Schwerpunkte gefunden, die wir uns als Merksatz einprägen können. Wer groß sein will, der schaue auf den Größten und diene ihm. Erstens, wer groß sein will. Bis dahin haben die anderen Jünger zugehört. Jetzt aber platzen sie förmlich vor Ärger. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Sie regen sich auf über die unverschämte Bitte der beiden Mitjünger. Aber waren sie besser? Es war ja nicht das erste Mal, dass die Jünger darüber diskutierten, wer von ihnen der Größte wäre. War es nicht noch vor kurzem auf dem Weg in der Nähe von Kapernaum gewesen? Da hatte Jesus sie gefragt, was habt ihr auf dem Weg eigentlich miteinander geredet? Sie hatten beschämt geschwiegen, denn sie hatten darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Und schon damals hatte Jesus sie gelehrt, wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Markus 9, Vers 33 und 35, also ein Kapitel vor diesem Bericht, den wir heute gelesen haben. Alle Jünger hatten diese Worte von Jesus schon gehört. Und nun, an diesem Tag, muss Jesus ihnen aufzeigen, dass sie immer noch nicht vom Hören zum Verstehen, erst recht nicht zum Handeln gekommen sind. Und jetzt packt er das Thema darum noch einmal an. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen: Wisst ihr, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre Großen Gewalt gegen sie üben? In der Welt, sagt Jesus, ist das so. Die Großen und Mächtigen unterdrücken ihre Völker. Oder die Großen und Mächtigen Chefs unterdrücken ihre Untergebenen. Die Großen und Mächtigen in der Welt lassen es sich gut gehen und führen als Herrscher ihre Länder mit harter Hand. Wer die Macht hat, ist immer in der Gefahr, sie rücksichtslos auszunutzen. Ob es die römischen oder die ägyptischen, die persischen oder die babylonischen Herrscher damals waren oder ein russischer oder chinesischer oder nordkoreanischer Herrscher heute, Diktator heute. Bei mir, sagt Jesus, ist es alles anders. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen und mir auf Kosten der Menschen einen großen Namen zu machen. Jesus hatte schon einen großen Namen. Er war Gottes Sohn. Er hatte den Namen, das haben wir gerade gehört, der über alle Namen ist. Und dass sich in seinem Namen einmal alle Knie beugen werden. Er musste sich nicht auf Kosten der Menschen einen großen Namen machen. Und Jesus lebte auch nicht auf Kosten der Menschen. Er zahlte die Kosten. Er gab sein eigenes Leben hin, um die Menschen freizukaufen aus der Herrschaft des Bösen. Im Reich dieser Welt geht es um Größe, um Reichtum, um Macht. Bei den ganz Großen, aber auch im Alltagsleben der kleinen Normalbürger. Im Reich Gottes aber geht es um eine ganz andere Größe. Jesus zeigt seinen Jüngern den Unterschied auf. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist anders als die Herren dieser Welt. Und am Ende der Zeit werden auch die Herren dieser Welt es erkennen, Jesus ist in allem der Erste. Er ist der Erste und der Letzte und der Anfang und das Ende. Offenbarung 22, Vers 13. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. 1. Timotheus 6, Vers 15. Jetzt aber, auf dem Weg dorthin, zeigt er seinen Freunden den Weg zur wahren Größe auf. Und das ist der Weg des Dienens. Darum, wer groß sein will, zweitens, der schaue auf den Größten. Dann sehen wir, Jesus, der Größte, stieg herab in unser Elend. Er kam hinein in die Tiefe unserer Sündenverstrickung. Und er will uns da herausholen, damit etwas anders werden kann. Aber damit etwas anders werden kann, muss der Mensch erkennen, ich bin gefangen und verloren unter der furchtbaren und tödlichen Gewalt des Widersachers Gottes. Es gibt nur einen einzigen Weg, aus dieser Verstrickung, aus diesen Fesseln herauszukommen. Und diesen Weg ging Jesus für uns. Jesus, der Größte, wurde unser Diener. Er verzichtete auf alle Macht und Ehre, die er im Himmel hatte. Er gab sein eigenes Leben für uns zum Opfer hin. Und das war das Leben eines Gerechten, der nicht groß blieb, sondern ganz klein wurde und alle unsere Sünde auf sich nahm, freiwillig, weil er es wollte, aus Liebe. Jesus machte sich selbst zum Opferlamm. Das ist ja das kleinste und das schwächste Tier, was wir uns so vorstellen können, das Lamm. In Johannes 1, Vers 49 hören wir Johannes den Täufer sagen, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Wegträgt. Auf diesem Weg befreite uns der Gottessohn aus der aussichtslosen Gefangenschaft des Strebens nach falscher Größe. Denn das hatte ja schon im Paradies begonnen. Damit hatte eigentlich alles angefangen, als die Schlange die ersten Menschen zum Ungehorsam gegen Gott verführte, mit einer Lüge, die beim Großsein wollen ansetzte. Ihr werdet sein wie Gott. Jesus erkämpfte uns aus der Macht des Bösen, indem er das unermesslich große Lösegeld für uns zahlte. Das lesen wir am Ende dieses Abschnitts. Und das war der größte Dienst, den er für uns tun konnte. So unendlich grenzenlos ist seine Liebe, so kostbar und wichtig ist ihm jeder Mensch, auch jeder von uns. Friedrich von Bodelschwingh, der Vater der Stadt Bethel, der Stadt für Behinderte und Kranke in meiner Heimat, der fasst sein Staunen über diese große Liebe von Jesus in Worte. Nur in heiligem Stille Schweigen stehen wir auf Golgatha. Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah. Als der Freie ward zum Knechte und der Größte ganz gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. Lassen Sie uns dieses Lied jetzt miteinander ganz singen. Es steht unter der Nummer 269. Ja, was für eine Aussicht. Ja, du machst einst alles neu. Der Mächtigste kam und diente. Und wie hatte sein Dienst für die Jünger bisher ausgesehen? Er hatte sein Leben mit ihnen geteilt. Er führte sie und er bewahrte sie. Er sorgte für sie. Er ermutigte und korrigierte sie. Er ertrug ihre Blindheit und ihre Sturheit. Er ertrug ihr Misstrauen und ihr Versagen. Und er fing immer wieder neu mit ihnen an. Er wollte, dass sie in der Gemeinschaft mit ihm tauglich würden für den Auftrag, den er ihnen geben wollte, der über seinen irdischen Tod hinausführte. Sie sollten mit ihm zusammen, wie er auch, Dienende werden. Wenn das so ist, Haben wir es dann wirklich noch nötig, uns nach menschlich beeindruckender Größe zu sehnen? Ist es dann nicht auch für uns das Größte, in Jesus Spuren ihm zu dienen? Wächst vielleicht in uns der Wunsch, ich möchte mit Jesus mitgehen und möchte ein Mensch werden, der anderen dient. Ich möchte ein Teil einer Gemeinde sein, in der die Atmosphäre vom Dienst miteinander und füreinander bestimmt ist und nicht vom Ehrgeiz und vom Drang, immer oben stehen zu wollen. Größe im Sinn von Jesus ist nicht Ansehen oder Einfluss. Nein, sagt Jesus, für meine Freunde gilt, groß ist, wer den anderen dient. Ja, wir dienen dir von Herzen, ja, du machst einst alles neu. Ganz gewiss, da muss vieles neu werden bei uns. Aber Jesus kann das auch machen. Jesus, der Größte, lädt uns ein auf diesen Weg und darum, wer groß sein will, der schaue auf den Größten, drittens, und diene ihm. In unserem Text steht, wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Ich habe einen Moment innegehalten beim Vorbereiten, habe gedacht, geht es hier jetzt darum, dass wir unseren Mitmenschen dienen oder geht es darum, Gott, Jesus zu dienen? Ich glaube, das kann man nicht trennen. In Matthäus 25, Vers 40 sagt Jesus, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Gott dienen und den Menschen dienen, die er liebt, in seinem Auftrag den Menschen dienen, das gehört zusammen. Nicht jetzt falsche Augendienerei oder Menschendienerei, das sagt man ja auch, sondern in Jesu Namen den Menschen dienen, das ist das Größte. Und es macht unser Leben reich, weil es uns so tief mit Jesus verbindet. Nichts anderes hat er getan. Darum noch vier Gedanken dazu. A. Wer Gott dient, folgt seinem Sohn, der als Diener in diese Welt kam. Jesus will uns ganz nah bei sich haben. Er sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Johannes 12, Vers 26. Und wohin hat er die Jünger damals mitgenommen? Zu den Armen, zu den Kranken, zu den Ausgestoßenen, zu den Verachteten, zu den Sündern. Alle die sind ihm auf den Weg begegnet. Er musste gar nicht weit gehen. Sie sind ihm alle begegnet, als Jesus auf dieser Erde unterwegs war. Und er hatte für sie ein Auge. Er blieb bei ihnen stehen. Er ging auf sie zu und auf sie ein. Und Jesus möchte, dass wir nah bei ihm auch die Haltung einnehmen, mit der er selber dient. In Matthäus 28, Vers 29 sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dienst und Demut gehören zusammen. Das Thema Demut wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Paulus, der große Missionar und Seelsorger, stellt sich in seinen Briefen vor als Knecht, als Diener, als Sklave Jesu Christi. Er schreibt, ich bin der geringste der Apostel, obwohl er der bekannteste Missionar eigentlich geworden ist. Ich bin der geringste der Apostel, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15, Vers 9. Der Bremer Pastor Klaus Pache brachte es einmal so auf den Punkt in einer Predigt. Versuche du nicht, selber groß zu sein, denn du bist es nicht. Und dann sagt er es ganz drastisch. Wir sind doch alle mehr oder weniger Hindernisgestalten. Das Wort hat er wohl formuliert, Hindernisgestalten. Gott allein ist groß. Jesus aber zeigt uns seinen Weg zur Hilfe. Und der heißt nicht, nun gebt euch endlich mehr Mühe. Strengt euch doch an, bessere Menschen zu werden. Wir haben das ja schon selbst gemerkt. Ich glaube, jeder von uns, dass wir nicht einfach so einen Schalter in unserem Herzen umlegen können und von dem Moment an bessere Menschen sein können. Nicht mehr so in uns selbst verdreht, nicht mehr ja, so egoistisch, sondern liebevoll und dienstbereit, demütig und bescheiden, wie wir gerne sein möchten. Wir schaffen das nicht selbst, die Richtung unseres Wollens so zu verändern. Dazu brauchen wir den Dienst des einzig vollkommenen Dieners. Die Hilfe von Jesus, dem Höchsten, der herabkommt in unser Unvermögen und der uns tatsächlich will, trotz unseres Unvermögens. Der uns als seine Diener und Dienerinnen an seiner Seite haben will. Der uns befähigen will und uns einsetzt, obwohl wir wissen, dass wir eigentlich ganz unmöglich sind. Der immer wieder neu mit uns anfängt. Dann werden wir es begreifen, diesem Herrn dienen zu dürfen, das ist die höchste Ehre, die es gibt. Es ist ein Geschenk. Und das sagte schon Gott zu den Priestern im Alten Testament: Ich verleihe euch euer Amt als ein Geschenk, nicht als eine Last, als ein Opfer, für das Gott uns dankbar sein müsste. Wenn er uns will, dass wir ihm dienen dürfen, das ist ein Geschenk. Das ist eine Ehre. Und daraus dürfen wir folgern, wer Gott dient, hat den eigentlichen Sinn seines Lebens gefunden. Wir sind errettet, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. So schreibt es Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Und an die Christen in Ephesus schreibt er: Ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Epheser 1, Vers 11 und 12 nach der guten Nachricht. Das ist ein Lebenssinn und eine Lebensaufgabe, ein Lobpreis seiner Herrlichkeit zu sein, indem wir ihm dienen und mit ihm, in ihm auch den Menschen. Der Astronaut James Irving sagte nach seiner Rückkehr aus dem Weltall: Ich kehre als Diener zurück. Nach all dem, was er dort oben gesehen hat, von der Größe der Schöpfung Gottes, schreibt er: Ich kehre als Diener zurück, um den Menschen Gott und die Größe seiner Schöpfung zu bezeugen. Übrigens, Gott dienen ist eine Berufung und Lebenshaltung, die nicht mit dem Ruhestandsalter aufhört. Zum Glück. Denken wir an die beiden alten Menschen, von denen Lukas in seinem Evangelium in Kapitel 2 berichtet. Da sehen wir den alt gewordenen Simeon und da sehen wir die alte Prophetin Hanna, wie sie im Tempel von Jerusalem in dem Kind Jesus den neugeborenen Retter erkannten und wie sie darüber zum Lob kamen. Sie waren beide Menschen, die auf den Retter warteten. Sie waren alt geworden und waren aber trotzdem dabei wach geblieben für den Dienst des Herrn. Und von Hanna heißt es: Sie war eine Witwe an die 84 Jahre. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. 84 Jahre, sie diente Gott. C. Gott dienen heißt, wir setzen unsere Gaben für ihn ein. Es wäre jetzt ein fataler Irrtum, wenn wir aus den Worten von Jesus die Schlussfolgerung ziehen würden, dass jede Größe, zu der wir heranwachsen, falsch wäre. Petrus schreibt: Wachset aber, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. 2. Petrus 3, Vers 18. Jesus verbietet nicht, groß werden zu wollen, aber er definiert das Großsein ganz anders. Er sagt: Dienen ist Größe. Im Dienen sollen wir wachsen und groß werden. Gott hat uns ja nicht umsonst mit Gaben beschenkt und jeden mit anderen. Und diese Gaben sollen wir im Dienst einsetzen. Jesus sagt: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Lukas 19, Vers 13. Er kann uns durchaus dazu berufen, im Beruf, in der Gemeinde, in der Politik große Verantwortung zu übernehmen, also Erste zu sein. Aber auch da gilt: Größe und Dienen gehören zusammen. Dienen an hoher Stelle kann sehr, sehr belastend und schwer sein. Das kann heißen vorangehen, das kann heißen Unangenehmes anpacken, das kann heißen sich total einsetzen und dafür nichts zurückbekommen oder nur kritisiert werden. Das kann sein, einsam sein. Gott und den Menschen dienen, das geht nicht ohne Opfer und ohne die Bereitschaft zur Demut, auch im kleinen Alltag. D. Gott dienen in Alltag und Gemeinde. Was ändert sich an unserem ganz normalen Alltag, wenn wir lernen, dass Größe darin besteht, einander zu dienen. Dietrich Bonhoeffer nennt in seinem Buch Gemeinsames Leben einige sehr schlichte Merkmale. Und trotzdem tun wir uns damit immer wieder schwer. Er nennt diese vier Merkmale: Wir hören einander zu, wir helfen einander, wir tragen einander, wir sagen einander Gottes Wort. Das ist schon Dienst. Wir hören einander zu. Zuhören kann ein großer Dienst sein. Wir meinen ja oft, wir müssten den anderen mit Worten dienen. Und das ist wohl wahr, wenn ich an die vielen denke, die Zuspruch und Trost brauchen. Und doch sehnen sich noch viel mehr nach einem offenen Ohr, nach jemandem, der geduldig zuhört und nicht nervös wartet, bis er wieder dran ist. Einander zuhören ist ein Dienst, der die Gemeinschaft der Jesusjünger stärkt. Wir helfen einander in den kleinen Dingen des Alltags. Lassen wir uns unterbrechen, weil ein anderer etwas braucht? Oder sind unsere Dinge immer so unglaublich wichtig, dass uns niemand stören darf? Gott dienen heißt, mit offenen Armen zur barmherzigen Hilfe für den anderen neben mir bereit sein. Jesus spricht von sich selbst, wenn er seinen Zuhörern das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Und da wissen wir ja, was dieser Samariter getan hat. Jesus hatte offene Augen und offene Arme für jeden, der Hilfe brauchte. Auch für die Kinder, die von ihren Müttern gebracht und von den Jüngern weggestoßen wurden. Mit offenen Armen, ohne lange zu überlegen, zum selbstlosen Dienst bereit, war auch jene chinesische Frau, von der man im Jahr 2011 in den Zeitungen las. Sie hieß Wu Yuping und sie war unterwegs in der ostchinesischen Stadt Hangzhou. Wie zufällig schaute sie hinauf in den 10. Stock eines Hauses und da stockte ihr Atem, denn dort oben kletterte ein kleines Mädchen am Fenster herum. Diese Zweijährige hatte in der Obhut ihrer Großmutter einen unbeobachteten Moment genutzt und stand nun in hoher Höhe am offenen Fenster. In dem Moment, als Wu Yuping sie entdeckte, stürzte die Kleine in die Tiefe. Die chinesische Frau dachte nicht nach. Sie sah das Mädchen fallen, sie rannte los und breitete ihre Arme aus. Und das Kind fiel wie ein schweres Gewicht auf die zierliche Frau. Und sie fing es auf. Beide wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Aber sie überlebten beide. Der Vater des Mädchens konnte seine Dankbarkeit gegenüber der 31-Jährigen kaum in Worte fassen. Wenn sie nicht ihre Arme ausgebreitet hätte, wäre meine Tochter heute nicht mehr am Leben. Und die Frau antwortete nur: Aber ich bin doch selbst eine Mutter. Da bin ich einfach losgelaufen. Ja, wir müssen jetzt nicht solch große Taten tun, aber ausgebreitete Arme der Barmherzigkeit, die auffangen und tragen, wer wartet auf unsere Arme? Gott dienen heißt, wir tragen einander. Wir bleiben beim anderen, auch wenn er eine Last ist. Auch wenn er seltsam, kaum auszuhalten, wenn er schwierig, wenn er ängstlich, ja, wenn er schuldig ist. Jesus trägt uns Tag für Tag. So sind auch wir schuldig, einander zu tragen. Und wir tragen nicht nur die Lasten des anderen, sondern wir tragen den anderen als Last. Einander tragen baut die Gemeinschaft auf. Einander nicht vergeben zerstört die Gemeinschaft. Einander tragen, dazu gehört auch der Dienst der Fürbitte. Füreinander beten ist ein wichtiger Dienst. Es verbindet miteinander und es hat eine große Verheißung. Wir sagen einander das Wort Gottes. Das ist der letzte Punkt, den Dietrich Bonhoeffer anführt. Und manchmal ist es ja so, dass der letzte ein besonders gewichtiger Punkt ist, wenn man etwas sagt. Wir sagen einander das Wort Gottes. Wir stärken einander durch Gottes Wort. Wir trösten einander durch Worte der Bibel und wir haben auch den Mut, einander zu ermahnen, wenn es nötig ist. Einander dienen heißt, einander Gottes Wort sagen. Der Dienst für Gott und füreinander hat also ganz unterschiedliche Formen und Farben. Es geht dabei nicht um die vermeintliche Größe des Dienstes, dessen, was ich gerade tue. Wie gesagt, nicht jeder kann ein Kind auffangen unter einem Hochhaus. Es geht nicht um die Größe unseres Dienstes. Sonst könnte es passieren, dass wir uns durch unseren Dienst selber wieder groß machen wollen. Vielleicht ganz unbewusst. Oder dass wir uns klein fühlen, weil wir ja nur so wenig tun können. Und damit komme ich zum Letzten. Gott dienen sieht oft ganz unbedeutend aus. Aber jeder Dienst hat eine unermessliche Ewigkeitsbedeutung. Zum Schluss die Geschichte einer erfolgreichen Sängerin. Sie erwartete ein Baby. Als das Kind geboren war, stellte man eine schwere Behinderung fest. Die Sängerin beendete ihre Bühnenkarriere und sang von diesem Tag an, 20 Jahre lang, nur noch für ihr behindertes Kind. Morgens und mittags und abends. Die Mutter, die Christin war, diente diesem Kind bis an die Grenze ihrer Kräfte, diesem kleinen, einen, hilfsbedürftigen Wesen. Und manche haben sich gefragt, warum hat sie alles aufgegeben, was ihr Leben bis dahin so strahlend und so erfolgreich machte? Ist es denn das große Opfer wert? Am Ende dieser 20-jährigen langen Zeit kam etwas ganz Wunderbares zum Vorschein. Das behinderte Kind war ein Gotteskind geworden. Und wer die Mutter anschaute, sah eine Frau mit einer einzigartig liebevollen Jesus-Ausstrahlung. Ja, jeder noch so klein erscheinende Dienst ist des Opfers wert. Und ich habe mir so gedacht, wie werden sich Mutter und Kind freuen, wenn sie sich in der Herrlichkeit des himmlischen Vaters ganz neu und heil begegnen können. Und dann werden auch die Fragen der skeptischen Freunde beantwortet sein. Wir wollen miteinander beten. Herr, wir danken dir für deinen unendlich großen Dienst, den du uns erwiesen hast. Wir danken dir dafür, dass du herabgekommen bist in diese Welt, um uns zu retten, um uns an dein Herz zu ziehen und um uns mitzunehmen auf deinen Weg und um uns nie wieder loszulassen. Danke für diese einzigartige Freude, die du uns schenkst. Und wir wollen dich jetzt auch erinnern an all die Menschen auf unserer ganzen Welt, die in deinem Dienst unterwegs sind, besonders auch in der Mission. Herr, stärke und bewahre du deine Diener überall, wo sie jetzt unterwegs sind. Stärke sie mit deiner Kraft und bewahre sie und segne ihren Dienst. Und wir rufen zu dir auch für die Menschen in Not, in den Katastrophen und Hungergebieten, besonders für die Menschen in der Ukraine. Und wir bitten dich, tu du das Wunder, dass dieser Krieg mit all diesem schrecklichen Leiden ein Ende findet. Wir bitten dich auch um Hilfe für unsere Geschwister in der Verfolgung, für die, die in Gefängnissen sitzen, für die, die auf der Flucht sind und für ihre Familien, die um sie bangen und keine Versorgung haben. Und wir bitten dich für unser Volk hier im Land um ein Aufwachen für dich und eine Umkehr zu dir. Und lass uns auch in dem unterwegs sein, mit deinen Worten und dir dienen. Und wir kommen zu dir mit allem, was uns auf dem Herzen liegt und beten, wie dein Sohn es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt gibt es noch ein paar wichtige Abkündigungen, die bringt Schwester Magdalene.
Ja, Sie sind ganz, ganz herzlich eingeladen, dann auch wieder am nächsten Sonntag und jetzt wieder ohne Anmeldung. Hat auch was, gell? Da können Sie vielleicht auch weiter sagen, wie wir es mit den Masken am Gottesdienst machen werden. Das ist noch nicht ganz raus. Wir haben ein Krisenteam, das solche Fragen klärt und das trifft sich in den nächsten Tagen. Aber wird sicher besser.
Ja, und dann lassen Sie uns noch unter den Segen des Herrn stellen und wer kann, möge dazu aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, und jetzt wünschen wir Ihnen einen gesegneten, frohen Sonntag. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.